Zum Einstieg in den heutigen Podcast ein kleines Quiz für euch zu den Mobilfunkanbietern in der Schweiz. Wer hat das beste Netz? Swisscom. Wer hat den besten Service? Swisscom. Aber wer hat halt auch den Ruf, eher teuer zu sein? Swisscom. Aber das tun wir jetzt relativieren. Es gibt mit dem We Are Family Rabatt ein preislich sehr attraktives Angebot für Familien, WGs und Pärli. Mit dem We Are Family Rabatt zahlt nämlich nur jemand von euch im Haushalt den vollen Preis fürs Blue Handy Abo und alle anderen den halben. Also, ein Abo zum Normalpreis und bis zu 4 weitere zum halben Preis. Das ist ein guter Grund, zu Swisscom zu wechseln, oder? Alle Infos findet ihr unter swisscom.ch/apropos.
Heute bei «Apropos» Angriff auf das Stadtpräsidium. Die Stadt Zürich wählt im März einen neuen Stadtpräsidenten, eine neue Stadtpräsidentin. Der Wahlkampf um den Posten ist außergewöhnlich spannend. Seit Jahren ist Zürich, wie die meisten Schweizer Städte, rot-grün dominiert. Darum ist der Raphael Golta von der SP auch der Favorit fürs Amt. Ihn spürt man vor diesen Wahlen aber nicht so richtig. Stattdessen ist die ganze Stadt mit Plakaten und Sprüchen von Perparim Aftili vollpflastert.
Und ja, ihr habt richtig gehört. Ich möchte den nächsten Stadtpräsident von Zürich werden.
Der Aftili tritt für die FDP an. Seine Geschichte ist auch ein Stück Schweiz. Eine Geschichte von Alltagsrassismus und Aufstiegschancen. Der Reporter Christian Zücher hat den Perparim Aftili in seinem Wahlkampf begleitet. Er war mit ihm an albanischen Konzerten. Ich bin der Stadtpräsident, ich bin der Stadtpräsident. An ganz normalen Wahlkampfveranstaltungen. Und hat ihm bei denkwürdigen Fernsehduellen zugeschaut.
Aber es kann nicht sein, dass man 2025 aktive Politiker vorschlägt, den Namen zu ändern, damit man ein bisschen schweizerischer tönt.
Und jetzt ist er bei uns für eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und der «Berner Zeitung» und den anderen der Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser, hallo Christian.
Hallo Philipp.
Christian, normalerweise berichten wir hier bei «Apropos» nicht über lokale Wahlen, auch wenn sie in der grössten und schönsten Stadt der Schweiz stattfinden. Aber für die Zürcher Wahlen machen wir jetzt eine Ausnahme. Was macht die Wahlen so speziell?
Ich glaube, das liegt vor allem am Herausforderer, am Perparim Aftili. Das ist ein FDP-Politiker, der die SP aus dem Stadtpräsidium drängen will. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, ist aber aus zwei Gründen interessant. Meine, die SP hat in Zürich fast schon ein Abonnement auf die Stadt bestellt, das Stadtpräsidium. Und jetzt kommt da einer, der sagt, halt mal, wir machen es anders, oder? Das müssen wir ändern. Und er sagt das nicht nur, sondern greift mit aller Kraft an, er geht quasi all in, fährt dem Gegner an den Karren, führt eine unorthodoxe Kampagne und eben hat eine Geschichte, die eigentlich uns alle angeht. Er ist in Mazedonien auf die Welt gekommen, in Zürich aufgewachsen und hat ja nicht nur einfache Bedingungen gehabt. Also ich glaube, wir reden nachher noch darüber.
Genau. Kannst du mir schnell die Ausgangslage von diesen Wahlen schildern?
Ja, klar, die Stadtpräsidentin, das ist Corinne Mauch, die hört nach 17 Jahren auf. Das ist eine lange Zeit, oder? Sie ist, wie gesagt, eine SP-Politikerin und überlässt ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin eine ziemlich erfolgreiche Stadt, oder? Aber halt auch eine, die so ein bisschen an Wachstumsschmerzen leidet. Zürich ist fast erfolgreich, oder? Es werden so viele Leute da arbeiten und schlafen. Und das Thema Wohnungsnot ist darum recht präsent, oder? Es ist fast unmöglich geworden, hier ohne Vitamin B eine Wohnung zu kommen, oder? Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, das die Stadt umtreibt, neben ein paar anderen auch. Und der Perparim Aftili macht daraus einen Wahlkampf.
Komm, wir bleiben noch ganz kurz bei Corinne Mauch. 17 Jahre, du hast gesagt, ist recht lang. Das ist schon eher aussergewöhnlich, oder nicht?
Ja, das glaube ich schon. Ich meine, es gibt andere Leute in anderen Städten, zum Beispiel der Stadtpräsident Chappet in Bern, der war auch sehr lang gewesen. Aber ich finde auch, das ist außerordentlich.
Du sagst, Christian, in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten, hat die SP quasi das Abo gehabt auf ein Stadtpräsidium. Darum ist auch interessant, wer jetzt für die SP antritt. Das ist der Raphael Golta.
Für mich war immer ein Anliegen gewesen, und das bleibt auch so, dass vor allem auch die Menschen, die nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dass die auch Platz finden in dieser Stadt.
Wer ist er?
Er ist auch schon seit 12 Jahren Stadtrat in Zürich und will aber Präsident werden. Er war bisher für das Soziale zuständig gewesen. Und ja, ich meine, ja, im Wahlkampf haben wir über ihn erfahren, dass er keine Auto fährt, mit seiner Frau zusammen Wohnungseigentümerin ist und am Zürichberg wohnt.
Das ist alles?
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, er ist schon 12 Jahre da im Amt. Man kennt ihn. Er ist jetzt weniger das Thema in dem Wahlkampf.
Wir haben jetzt 2 Kandidaten gehört, die Stadtpräsident werden wollen. Das sind aber nicht die einzigen.
Nein, es gibt eine Kandidatin von der GLP, einen Kandidat von der SVP. Aber ich glaube, man kann schon sagen, die werden keine Chance haben.
Du hast dich entschieden, in diesem Wahlkampf der Berberim Avdili zu begleiten. Bevor wir jetzt in Details gehen, vielleicht ganz banal, was hat dich an ihm besonders interessiert?
Ja, es war schon seine Person und sein Weg. Er ist also etwas wie ein Gegenentwurf zum typischen Schweizer Politiker. Ich meine, er ist ein Secondo, er geht voll auf Angriff. Also, das kennt man eigentlich auch nicht so, oder? Und ich glaube auch, wenn man so ein bisschen von seiner Geschichte weiss oder intuitiv, würde man ihn in die Nähe von der SP rücken. Er ist aber Freisinniger, er ist FDPler.
Schon ganz früh im Wahlkampf hat es einen recht interessanten Moment gegeben. Der Kolumnist Peter Rothbühl hat einen Text über den Namen von Avdili geschrieben und hat es geschafft, den Namen falsch zu schreiben. Was ist denn passiert nachher?
Ja, das ist schon fast schon ein bisschen absurd gewesen, oder? Der Rothbühler hat in seiner Weltwoche-Kolumne eigentlich einem Avdili helfen. Er hat ihm vorgeschlagen, er soll doch den Namen zu ändern, um sich im Wahlvolk besser wählbar zu machen.
Die berühmteste Sängerin vom Kosovo, die singt nicht unter ihrem richtigen Namen. Und viele, gerade aus dem Kosovo, die Erfolg haben wollen, die haben an ihrem Namen, die haben ihren Namen ein bisschen verkürzt. Ich habe den Vorschlag nur gemacht, weil ich euch gut finde und weil ihr eine super Karriere angelegt habt.
Und hat dann nicht einmal absichtlich eben den Namen noch falsch geschrieben. Und der Avdili war dann so clever gewesen, um das aufzugreifen, hat geantwortet gehabt. Und dann hat Tele Zürich den lokalen Fernsehsender die beiden eingeladen zu einer Aussprache.
Das war tatsächlich ein ziemlich legendärer TV-Moment.
Was sie nämlich gemacht haben mit dem Artikel, ist rassistische Klischees bedienen und bewirtschaften. Doch,
nein.
Das haben sie, indem sie nicht wahrhaben wollen, dass unsere Gesellschaft multikulturell vielfältig ist mit ganz vielen unterschiedlichen Namen.
Es ist ein freundlicher Vorschlag. Schaut, das ist etwas, was ich bei vielen Leuten nicht mehr ertragen, dass sie dann sofort das Opfer spielen und sich als Opfer von einer Diskriminierung anschauen. Die werden doch von niemandem diskriminiert.
Herr Rothenbühler, ich bin...
Wenn ich den Vorschlag mache...
Wenn ich meine politische Karriere verfolge...
Ja,
wenn Sie meine politische Karriere verfolgen, dann
so
sehen Sie, dass ich absolut niemals Opferkarte gespielt habe. Ganz im Gegenteil. Nein, ich habe die Verantwortung immer übernommen, um etwas machen, politisch. Aber es kann nicht sein, dass man 2025 aktiven Politiker vorschlägt, den Namen zu ändern, damit man ein bisschen... Schweizerischer tönt, was auch immer schweizerisch sollte tönen.
Der Avdili tut ziemlich aufgebracht wirken. Warum, Christian?
Ich glaube, es kommt ihm einfach bekannt vor, oder? Der Rothenbühler hat ihm ja auch noch vorgeworfen, er würde sich jetzt da als Opfer darstellen. Und ja, ich glaube, er hat das schon erlebt, oder? Wenn man da reduziert wird aufgrund von seiner Herkunft. Er kennt die Leute, die das auch erlebt haben. Ich habe am Tag nachher mit ihm telefoniert und er hat mir dann erzählt, eben, ich meine, auf so etwas hat er einfach keinen Bock mehr und er hat es einfach wollen, ihm so sagen.
Du sagst, er hat keinen Bock mehr, dass du dem Umkehrschluss bedeutet, dass er das ganze Leben lang immer wieder erlebt hat?
Immer wieder, glaube ich schon, ja. Ich meine, er ist schon in einem kleinen albanischen Dörfli in Mazedonien aufgewachsen, ist als Einjähriger dann in die Schweiz gekommen mit seiner Familie. Ist da aufgewachsen in Altstädten, in einem einfachen Haus. Also sein Vater war ein Lastwagenfahrer für den Gartenbauer Spross und der hat seinen Angestellten Wohnungen, Häuser zur Verfügung gestellt und hat erzählt, oben haben die Italiener gewohnt, unten die Portugiesen sind in der Mitte. Die Schweizer haben anderswo gewohnt, in schöneren Häusern, Häuser mit Spielplätzen. Sie mussten vorher müssen an ein Garagentor schauten, wo sie weggejagt worden sind. Also eben, es sind so kleine Sachen, die ihn geprägt haben, aber wo er auch gemerkt hat, so ganz gehört er nicht dazu. Oder? Er ist schon fast schon ein Bürger zweiter Klasse.
Das ist dann bei seiner Ausbildung noch extremer geworden, glaube ich, oder?
Definitiv. Also ich beziehe mich natürlich darauf, was er mir erzählt hat, oder? Aber er sagt, er sei ein guter Schüler gewesen, oder? Hat dann aber nicht in Zeck A geschafft. Er ist in Zeck B eingeteilt worden, oder? Wie alle anderen Ausländer. Ist dann wegen Unterforderung wieder aufgestuft worden. In der Lehrstellsuche, das war auch nicht einfach gewesen. Er hat eigentlich ein KV machen, hat sich beworben, glaube ich, etwa 70 Mal, immer abblitzt. Er hat auch gesagt, ja, du hast einfach keine Chance mit so einem Namen. Er ist ein Fahrzeugselektriker geworden bei einer grossen Garage. Und auch dort war es für ihn nicht einfach gewesen.
Habe ich dann mit 16, kurz bevor ich mich einbürgern lassen habe, eine Lehre als Fahrzeugelektriker angefangen. Und bin gescheitert. Gescheitert an einem Umfeld, wo für mich als Bub kein guter Ort war, für mich als Bub mit meiner Geschichte auch kein guter Ort war. Aber vor allem eben auch an mir selber, weil mir damals der Mut und der Wille gefehlt hat, mich trotzdem durchzusetzen.
Ja, ich habe natürlich ihn dann darauf angesprochen, oder? Wie war denn das gewesen, oder? Und er hat gesagt, ja, sehr, sehr schwierig, oder? Er ist in dieser Garage, ist er der Jugo gewesen. Und er hat ihm gesagt, hey, halt, halt, ich bin Albaner, das ist ein Unterschied, aber er ist immer der Jugo gewesen. Er hat ihn geschwiegen, oder? Er ist dann Schweizer geworden, ist eingebürgert worden. Und man hat dort im Geschäft auch auf das angestoßen mit Bier, aber beim Anstoß haben sie gesagt, aber Geld, du musst nicht meinen, dass du jetzt ein echter Schweizer bist. Und irgendwann hat er genug von dem gehabt, ist zu seinem Chef gegangen und die Folge war, dass er versetzt worden ist in eine andere Abteilung, an einem anderen Ort von der Stadt, von dieser grossen Garage. Der hat erzählt, die Motivation ist eingebrochen, die Leistungen sind schlechter geworden. Und dann, ich glaube, an seinem 18. Geburtstag sind sie eingeladen worden, er und sein Vater. Und dann hat man gesagt, eben, wir lösen die Lehrstelle auf.
Nachdem dann meine schulischen Leistungen auch massiv abgenommen haben, sind dann mein Vater und ich auf ein Gespräch gebeten worden im Lehrbetrieb. Mein Vater damals LKW-Chauffeur. Und ich mag mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, wenn er mit seinem Lastwagen im Lehrbetrieb rausgefahren ist, wo uns dann der Ausbildungsverantwortliche mitteilt hat, dass der Lehrvertrag aufgelöst wird.
Das war, glaube ich, schon ein recht prägender Moment in seinem Leben. Was macht er denn nachher?
Er hat sich sehr geschämt, zuerst mal, oder? Und dann, ja, er ist für die Post Paket austeilen. Er hat eine Handelsschule gemacht, ist dann zu einem Salatverarbeiter ins Büro, was er ziemlich gefeiert hat. Also er hat mir erzählt, endlich mal können Jeans und ein Hemdli anlegen zum Arbeiten. Ja, durch einen Kontakt im WK ist er zu der CS gekommen, hat dort viel gearbeitet, ist Teamleiter geworden. Heute ist er Finanzchef oder wie man sagt, CFO von einer Berufsbildungsfirma.
Der Moment, wo er nachher zuerst total abgelehnt wird und nachher einen neuen Job findet und erfolgreich wird im Berufsleben, auf dem ganzen Weg, findet dort auch irgendwo seine Politisierung statt?
Er sagt nein, also das sei später gekommen, aber ich glaube schon auch, oder? Weil ich habe ihn natürlich gefragt, mit dem Werdegang, ich meine, da könnte man ja auch SPler werden, oder? Und dann hat er gesagt, nein, also er hat dort keine Hilfe wollen, er hat selber wollen arbeiten, für sich selber wollen schauen, das hat er auch wollen beweisen, sich, vielleicht auch seinem Vater. Also von dem her ja, also das hat sicher etwas ausgelöst.
Und von dort ist es automatisch Richtung FDP gegangen dann?
Hey, ich meine, im Nachhinein kann man das schon sagen. Ich meine, er ist ja der Beweis, oder, dass das Aufstiegsversprechen von der FDP nach wie vor funktioniert. Oder wer will, schafft es. Er hat das gezeigt. Aber dass er zu der FDP gekommen ist, das hat sich dann erst Jahre später, ich glaube auch zufällig am Lindenplatz in Altstädte, wo er auf FDP-Vertreter gestoßen ist und dann schnuppert und macht mal mit und dann irgendwann haben wir es beide innen, dann Bedi und dann den ganzen Körper.
Es gibt ja recht viel Forschung zur Politisierung von Migranten, erste Generation, zweite Generation. Der Weg, den er beschritten hat, ist das ein typischer Weg?
Eher nein, würde ich sagen. Oder? Es gibt in der Schweiz eine Studie, die hat die Schweizer Wahlen 15-19 analysiert. Und dort haben wir die Aussage getroffen, Personen mit Migrationshintergrund tendieren oft zu links- oder zentristischen Positionen. Also eher weniger recht. Aber es gibt natürlich auch das andere, oder? Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, oder, in welcher Situation man selber ist. Wenn man diskriminiert worden ist, was jetzt bei ihm da ist, aber eben, dann zieht es einem eher auf links, oder? Aber wenn man selber Ordnung, Leistung mehr gewichtet, oder, kann es sein, eben, dass man halt bürgerlich wird, wie das bei ihm passiert ist.
Wie streng politisiert er auf FDP-Linie? Jetzt auch im Wahlkampf?
Ich würde sagen, sehr stramm oder streng. Also eben in der Wohnungspolitik, im Umgang mit Besetzungen oder bei den Steuern, bei der Verkehrsplanung, dort ist er schon sehr stramm bürgerlich.
Gibt es auch, wenn er anders tickt politisch?
Ja, sicher bei Ausländerthemen, oder? Er war zum Beispiel für das Ausländerstimmrecht. Da sind in seiner Partei nicht alle die gleiche Meinung. Und auch bei, ich meine, Nationalitätenmeldungen, bei der Polizei oder Namensnennungen bei Bewerbungen, dort hat er auch gesagt, das finde er blöd. Und was ich da interessant finde, ich meine, gerade auch wegen seiner Herkunft, selbst in seiner Partei stehen nicht alle hinter ihm, oder? Also er hat erzählt, eben, er spüre so Zweifel und Skepsis von dem alten Freisinn vom Zürichberg, das ist so der reiche Hügel in Zürich. Und das finde ich schon interessant, oder? Vielleicht ist die FDP doch nicht so liberal, wie alle sagen.
Und die Widerstandsspürter glaubt er auch wegen seiner Herkunft?
Das ist ein heisses Eisen. Also er sagt das nicht so, aber er will da nicht irgendwie anecken oder Leute verärgern, aber ich deute das so.
Seit etwa 20, 30 Jahren sind Städte in der Schweiz rot-grün dominiert. Die meisten, Zürich auch. Hat jemand wieder auf die überhaupt eine Chance in einer linken Stadt wie Zürich?
Ich meine, es ist schon interessant. Zürich ist eigentlich eine erfolgreiche Stadt. Also, ich meine, die FDP müsste ja das auch feiern. Also, die Steuereinnahmen steigen, die Leute wollen hier arbeiten. Und er muss eigentlich die Gegenerzählung machen, Zürich funktioniert nicht. Das finde ich interessant, aber jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, als Stadtpräsident hat er ehrlich gesagt keine Chance. Weil Linksgrün ist so dominant und ich glaube, er spricht zu wenig Leute an, dass es könnte gelingen. Aber was ich glaube, er könnte seinen Stadtrat schaffen, oder? Und ich glaube, auch das wäre eine Überraschung. Die FDP hat bisher zwei Sitze gehabt. Der Philipp Leutenegger, das ist der bekannte ehemalige Fernsehmoderator, der tritt nicht mehr an. Oder, und zugleich kandidiert auch der Balthasar Glättli, ehemaliger Grünen-Chef. Also, die Konkurrenz ist gross. Es könnte eng werden für die FDP, weil in den letzten Wahlen sind sie eigentlich immer am knappesten reingekommen in den Stadtrat. Und alle haben am Anfang gesagt, ja, also, die FDP wird den Sitz verlieren. Und jetzt, nach dieser Kampagne, die der Afdili macht, die ist wirklich gross, denkt man, ah, ja, vielleicht gleich.
Stadtrat, schnell zur Erklärung. Das ist die Regierung, die Exekutive der Stadt Zürich. Die Kampagne, die du andönst, die ist wirklich sehr präsent in der Stadt. Was steckt da genau dahinter? Das ist ja etwas, was man so eigentlich noch selten sieht.
Ja, klar. Also, ich meine, sie ist sehr aufwendig gemacht. Oder man kann auch sagen, sie ist sehr teuer. Oder? Die Gegner reden von einem Budget von 500'000 Franken. Er selber redet von einem Budget von 160'000. Da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Und er hat sich entschieden, den David Scherrer als PR-Mann zu engagieren. Oder? Das ist ein preisgekrönter Werber, der mitgeholfen hat, dass der Martin Pfister Bundesrat geworden ist. Oder? Und die Agentur und er haben voll auf Kartenangriff gesetzt. Sie haben gesagt, hey, look, was du brauchst, ist Aufmerksamkeit und volle Kanne. Oder sie sind dem Konkurrenten um Gold an Karre gefahren. Sie haben den Wohnungen-Slogan geklaut von der Linken. Das war eine grosse Provokation hier in Zürich. Ja, ich glaube, man kann sagen, er macht eigentlich das, was man bisher gesagt hat, das würden wir jetzt eher weniger machen. So den Gegner angreifen, konfrontative Kampagne führen.
Er setzt sich ganz fest auf die Aufsteigergeschichte, auf das Aufsteigernarrativ. Das ist auch bewusst der Entscheid, oder?
Genau. Also ich meine, diese Geschichte ist minutiös aufgebaut, oder?
In der Woche vor und nach meiner Nomination ist ganz viel berichtet worden, zu lesen in den Medien. Die angeblich schmalen Wahlchancen vom FDP-Kandidat oder die vermeintlich rot-grüne Übermacht. Ich kann euch eins sagen. Ich kenne die Konstellation. Keine Chance zu haben, überschätzt zu werden, abgeschrieben zu werden. Das ist geradezu der rote Faden von meiner Biografie.
Ich meine, ich war in einer Sitzung von seiner Agentur, ziemlich am Anfang, im Oktober. Und dort haben wir ihm gesagt, hey, die Geschichte musst du so lange erzählen, bis sie dir aus dem Hals raushängt. Also die Leute müssen das checken. Und ehrlich gesagt, ich weiss auch nicht, ob der Perporim Afdili gewusst hat, dass er so eine, wie soll ich sagen, so eine vermarktbare Geschichte hat, oder? Vorher haben wir von dem eigentlich nie etwas gehört, oder? Und ich meine, die haben miteinander geschafft, das funktioniert so, erzähl mal aus deinem Leben, wer bist du? Und dann machen wir daraus eine Kampagne und haben gedacht, wow, also das ist eigentlich Gold zum Vermarkten und hat dann halt voll auf das gesetzt.
Gewählt wird am 8. März. Wir werden diese Woche noch eine Umfrage haben zu den Chancen von Afdili und der anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Wenn wir davon ausgehen, so wie du gesagt hast, dass er wahrscheinlich nicht Stadtpräsident von Zürich wird. Was bleibt denn von so einem Wahlkampf?
Hey, es war sehr erfrischend. Ich meine, jemand, also er, der Perporim Afdili, hat Wahlkampf gemacht, ohne Rücksicht auf Verlust. Ich meine, für uns Journalisten ist das extrem spannend, oder? Also da wagt sich einer, führen, lehnt sich aus dem Fenster. Ich glaube, man hat sich sicher auch Gedanken gemacht, wie soll künftig so ein Stadtrat aussehen. Also braucht es neue Gesichter oder braucht es Leute mit anderen Erfahrungen? Ich rede jetzt eben Migrationserfahrungen an. Gerade eine Stadt wie Zürich, die von sich sagt, wir sind vielfältig und divers. Und ich glaube, für uns Medien ist es auch interessant gewesen oder anspruchsvoll. Oder? Ich meine, alle anderen Kandidaten sind bisher eher blass gewesen, oder? Und einer hat extrem viel gemacht. Er hat Konzerte gemacht, er hat Events gemacht, er hat provoziert. Und man hat sich müssen überlegen, bilden wir das ab? Oder ist es einfach Werbung? Und wie machen wir es? Ohne, dass man jemanden bevorteilt, weil er einfach mit mehr Geld und mit mehr Ideen hantiert. Ich glaube, ja, das ist auch interessant gewesen.
Du hast dich entschieden, das gross abzubilden. Den Text von dir über Avdili würde ich sehr gerne verlinken. Wie hast du das für dich selber entschieden? Dass du nicht ihn so darstellst, dass es nicht einfach Werbung ist?
Ja, ich glaube, man versucht einfach die verschiedenen Facetten abzubilden. Man redet mit Kritikern, also mit Leuten aus dem gegnerischen Lager. Und aus diesen Gesprächen, also wir haben viel miteinander geredet, man kann die Geschichte erzählen, wo man einfach muss sagen, ja, die ist sympathisch. Und da gibt es Sachen wie, eben, was ist eigentlich das politische Programm? Was will man genau, gerade jetzt auch im Wohnungsthema? Und da kann man schon sagen, das setzt Per Primavdili eher auf einfache Lösungen, wo man sich als Bürger und Bürgerin von dieser Stadt muss sicher fragen, löst denn das? Das ist das Problem.
Danke, Christian.
Gerne, Philipp.
Ich empfehle allen, euch selber ein Bild zu machen von diesem Text. Das ist nämlich sehr toll geworden. Mit euch verlinken das Porträt von Christian Zücher über Perparim Avdili. Wir haben auch andere Berichterstattung noch zu den Wahlen in Zürich. Wie gesagt, die Umfrage kommt am Mittwoch zu oben raus. Das wird sicher sehr interessant. Andere Texte würde ich auch noch gerne verlinken. Diese Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzea produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.